Seit 1984 darf die Insel nur noch unter dem Namen Chinesisch Taipeh antreten. Mit ausgedachter Fahne und ohne Nationalhymne.
Propaganda?
Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität.
Null Covid.
Ich glaube, das hat uns wahrscheinlich eher nochmal zusammengeschweißt, die Situation. Ja, weil das war echt, ja, wirklich heftig war für die zwei. Also so eine schreckliche Situation hatten wir Gott sei Dank davor noch nie und werden wir hoffentlich nicht mehr haben.
Lebenstraum.
War jetzt halt noch ein richtig cooler Tag. Perfekte Spiele für mich, auch wenn nicht alles so rund lief.
Ja, allein schon, dass ich jetzt hier sein kann, das mit der Medaille noch oben drauf, ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Ich habe es gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben. Von dem her, ja, ich bin überglücklich, dass die drei das quasi ausgemerzt haben, was ich jetzt hier so ein bisschen verbockt habe zum Schluss.
Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
So langsam, aber sicher nähern wir uns in großen Schritten dem Ende der Olympischen Winterspiele. Tag 13 ist auch schon wieder vorbei und immerhin gab es für die NOCO-Jungs um Manu Feist, Julian Schmid, Erik Frenzel und Vinzenz Geiger noch einen versöhnlichen Abschluss mit Silber. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist wie immer Moritz Batscheider.
Hallo, hallo.
Moritz, wir müssen happy sein mit Silber, auch wenn zwischenzeitlich sicherlich mehr drin war. Wie hast du das Rennen erlebt?
Es wurde dann echt immer so ein bisschen verrückter auch hinten raus. Aber im Sinne von, kommen wir vielleicht auch gerade nochmal drauf, dann die Gruppe Finzi, Ryota Yamamoto und Martin Fritz. Aber alles in allem bin ich vollkommen bei dir. Es ist eine Silbermedaille und wie es so schön heißt, so Medaillen verliert man auch nicht. Die gewinnt man und so glaube ich, muss man das auf jeden Fall sehen. Und im Rahmen dessen, dass das deutsche Team eh unfassbar abgeliefert hat für die ganzen Umstände, die da so auf sie eingeprasselt sind und die schwierige Corona-Situation, gerade eben auch mit Erik Frenzel, über den wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, glaube ich, ist es ein großer Erfolg einfach. Und natürlich wäre in dem Rennen heute auch eine Goldmedaille drin gewesen, keine Frage. Aber wie gesagt, man darf das mal nicht vergessen. Und es ist trotzdem eine Silbermedaille und ich glaube, darüber kann man sich trotzdem freuen. Gerade auch zum einen für Julian Schmid, der im Einzel schon so knapp, in Anführungszeichen, auch an der Medaille vorbei ist. Und für Manu Feist, für den wirklich jetzt eine verrückte, aber schöne olympische Geschichte zu Ende geht. Und weißt du, was mein Bild des Tages war heute in der Fernsehübertragung?
Erzähl.
Relativ am Anfang ist so die Kamera aufgehört, du siehst so in diesen olympischen Ringen am Langlaufstand, da sitzt jemand. Und dann saß Terence Weber in dem rechten unteren Ring, ich weiß gerade nicht mal, welche Farbe der hat, saß in diesem Ring drin und hat so vor sich hingegrinst und sich dieses Rennen angeguckt. Und mit Sicherheit fuchst es den auch, dass er da nicht mehr hat antreten können bei diesen Spielen, aber das fand ich irgendwie ein sehr schönes Bild, dass er doch da irgendwie so einen kleinen olympischen Moment hat.
Ja, definitiv. Die Grundlage für diesen Erfolg haben die Jungs heute definitiv auf der Schanze gelegt, muss man wirklich so sagen. Manu Feist, der auf 128,5 springt, Erik Frenzel mit einem Sprung auf 132 Meter, der Juli mit einem Sprung auf 131,5 und Finzi, der auch einen Megasprung gemacht hat auf 133 Meter, sind dann letztendlich mit einem Rückstand von 11 Sekunden auf die Loipe gegangen. Hättest du dir im Vorhinein ausmalen können, dass die ersten vier Nationen, Österreich, Norwegen, Japan und Deutschland, nach dem Springen so eng beieinander sind?
Ja, schon. Ich hatte sogar eher die Befürchtung, dass Deutschland ein bisschen weiter zurückliegt.
Das dachte ich auch.
Also es war im deutschen Team niemand dabei, der einen Übersprung gemacht hat, aber alle sehr konstante Teamleistung, so auch Erik Frenzel, eben sind wir bei ihm, wo man ja eben auch nicht wusste, diese super schwierige Situation und er kommt da wieder und zeigt einen sehr, sehr feinen Sprung, gerade nachdem die Probe ja auch noch überhaupt nicht lief, also in der Probe irgendwie unter 120 Meter gesprungen, 119 genau, und dann im Wettkampf gleich sich so einbringen, super Leistung, dass die Japaner gut springen, wissen wir, und dass die Norweger gut springen, auch wenn, das müssen wir auch ansprechen, ja, Magnus Rieber nicht mit dabei war. Auch klar, Österreich die haben so mit die besten Sprünge gezeigt. Johannes Lampert hat richtig einen rausgehauen auf 140 Meter. Und long story short, ja, ich dachte, also es hat mich jetzt schon nicht überrascht, dass sie so eng beieinander sind.
Gerade bei den Norwegern, finde ich, war auf der Loipe heute Jens Luras Oftebro irgendwie der entscheidende Mann, der dann an der dritten Position ja erkannt hat, er kann jetzt angreifen. Besteht die Möglichkeit, Erik Frenzel und Team Deutschland damit irgendwie abzuhängen. Konnte sich dann auch nochmal von den Österreichern und den Japanern lösen. Und dann war halt die Lücke auf einmal richtig, richtig groß. Und es war eigentlich klar, okay, der Finzi wird da an Jürgen Graback auch nicht mehr rankommen. Das war klar. Aber dann haben sie auf der letzten Runde nochmal ordentlich zum Taktieren angefangen.
Das meinte ich vorhin mit, da wurde es dann immer noch verrückter, weil dieses Spielchen war so herrlich. Also sie standen ja wirklich. Und du hast auch so gemerkt, die beiden, die da mit dem mitlaufen, mit dem Finzi, Ryota Yamamoto und Martin Fritz. Martin Fritz vielleicht auch spätestens, seit er den Finzi mal umgefahren hat, in Otepää war es, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen Angst vielleicht vor ihm. Und keiner traut sich wirklich eine Attacke zu setzen, weil sie wissen, okay, wir machen hier keinen Schritt, den der nicht macht. Das fand ich sehr faszinierend zu sehen und aber auch, also der Finzi mit einem Bombenrennen. Also erst, was er wieder reingelaufen ist und dann das taktisch auch. Weil er, also du hast ihm angesehen, er fühlt sich gut. Die zwei, die mit dem mitlaufen, die hat er im Griff. Nach vorne geht eh nichts mehr. Perfekt gemacht eigentlich, oder?
Definitiv.
Aber lass uns doch mal die deutsche Mannschaft auf der Loipe durchgehen, weil Manu Feist Mega-Rennen gemacht. Und der auch wirklich, also seine ersten Spiele und er kriegt noch diese Medaille und mehr als verdient einfach. Der Juli, der auch ein richtig starkes Rennen macht, ganz am Schluss nicht mehr ganz mit Johannes Lampert da mitgehen kann, aber das Loch ist nicht so groß. Und Erik Frenzel, es hat da nicht gereicht. Man hat dann vielleicht doch gesehen, okay, diese Umstände, aus denen er kommt, das ist halt einfach, man darf dabei auch nicht vergessen, es ist hier nicht, also der Fünfer ist eh schon mal immer knüppelhart und noch dazu ist es nicht irgendein Fünfer in Schonach bei entspannten Frühlingstemperaturen, sondern das ist wahrscheinlich das härteste Rennen, was die meisten jemals gelaufen sind. Bei diesen Temperaturen, auf der Höhe mit den Anstiegen, es ist, was ich meine, also und dafür, er hat, und das fand ich dann doch das Schöne, und drum sollte man sich vielleicht auch nicht zu viel ärgern, weil vielleicht ist auch die Diskussion losgehen, okay, war es ein Fehler, hätte man vielleicht doch Johannes Ritzek laufen lassen sollen. Ja, ich glaube, im Gesamtgefüge dieses Teams, da hatten wir es vorhin schon davon, hast du auch gemeint, es war wahrscheinlich gar nicht möglich, eine richtige Entscheidung jetzt zu treffen. Ja. Bei der Situation, aus der dieses Team kam, oder?
Aber ich glaube, diese Diskussion wird man irgendwie immer haben. Letztes Jahr bei der WM gab es sie ja auch schon. Da war dann die Frage, okay, lässt man Terence Weber laufen oder nicht? Im Nachhinein haben viele gesagt, es war doch klar, dass der auf der Loipe einbrechen wird. Aber ich glaube wirklich, du hättest keine richtige Entscheidung treffen können heute. Es wäre so oder so, hätte sich irgendwer am Ende beschwert.
Und dann gehört halt auch noch dazu, dass Erik Frenzel für diese Rahmenbedingungen halt doch auch noch ein Mega-Rennen gelaufen ist. So. Also es hat sich irgendwann abgezeichnet, okay, er kann das nicht mitgehen. So. Aber das erste Mal, als die große Lücke aufging, ist er sie wieder zugelaufen. Er war dran, er ist ein richtig starkes Rennen gelaufen für die Möglichkeiten, die er heute wahrscheinlich hatte. Mehr war halt wohl einfach nicht drin. Und insofern, glaube ich, von alle vier sind ihr bestmöglichstes Rennen gelaufen. Und wenn dann Silber bei rauskommt, ist das cool. Und ja. Denkst du, es ist möglich, dass der Finzi zwei Medaillen bekommt für das Rennen heute? Dass man ihm vom japanischen Nationalen Olympischen Komitee auch noch eine Bronzemedaille zukommen lässt?
Warum?
Naja, also ich hatte es vorhin davon, die Nummer mit Martin Fritz und dem Finzi, die sich da diese Saison schon da nicht so ganz lieb hatten, weil er einen anderen umgefahren hat. Und mir hat dann ein Kumpel geschrieben, ja, das ist die fieseste Rache, die er ihm hat geben können, dem Martin Fritz, nämlich den Japaner noch mit an ihm vorbeizuziehen.
Am Stimmt Schluss. Eigentlich.
Und Japan mit zur Bronzemedaille zu verhelfen. Darum meinte ich, ob er nicht vielleicht von Japan auch noch eine Bronzemedaille kriegt. Und über die will ich schon auch noch kurz sprechen, weil wer hätte gedacht, dass es nicht die Japaner sind, die aus den Top 4 dann die sind, die abreißen lassen müssen irgendwann. Und die sind alle, und Leute wie Ryota Yamamoto, der sonst immer, du weißt immer, der bricht ein, es wird nichts. Die sind alle in Mega-Rennen gelaufen, richtig, richtig stark. Und Akito Watabe schon Bronze und jetzt mit dem Team noch Bronze. Also die Japaner haben wirklich alles gegeben und zeigen zu Recht so, okay, gut, so, wir tun was dagegen, gegen diesen Ruf, den wir haben, boah, die springen krass, aber sonst geht halt auch nicht viel. Und fand ich auch eine unfassbare Leistung von diesem Team und irgendwie dann doch auch eine schöne Geschichte für Österreich und vor allem natürlich auch für Johannes Lamparter als Weltmeister und im gelben Trikot da anrücken und dann keine Medaille, ganz bitter.
Ganz bitter.
Aber auch da gehört dazu, der ist auch 22, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall nicht älter
21,
als
glaube ich.
Der Julian und bei dem heißt es ja auch so, jo. Also da kann noch so viel passieren und das bei Johannes Lamparter auch so. Trotzdem für Österreich natürlich bitter und insgesamt, ja, ich weiß nicht, was hat dieses, weil diese Noko-Rennen uns jetzt immer so mitgenommen haben, was hat dieses letzte Rennen noch so mit dir gemacht?
Irgendwie war ich heute ziemlich entspannt. Ich weiß nicht, ob es der Stress ist der letzten beiden Wochen, aber als ich da heute auf der Couch saß, bin ich am Ende nicht mal mehr aufgesprungen und habe durchs Haus geschrien wie bei den letzten Rennen, sondern ich saß wirklich da und war so, okay, freuen wir uns jetzt über Silber, sind wir ein bisschen traurig, dass es vielleicht nicht Gold geworden ist. Aber insgesamt muss ich echt sagen, diese Noko-Rennen, wie wir sie jetzt bei den Spielen gesehen haben, so spannende Noko-Rennen habe ich glaube, wirklich sogar noch nie gesehen. Du hast vorhin jetzt schon angesprochen, dass die Spiele für Johannes Lamparter bitter waren und sicherlich auch enttäuschend. Ähnlich war es sicherlich auch für Michaela Schifrin, die im Vorhinein gesagt hat, sie will in jedem Rennen antreten und auch in jedem Rennen um die Medaillen mitfahren. Nach den großen Enttäuschungen und dem Ausscheiden im Slalom und Riesenslalom hat sie auch heute in der alpinen Kombination im Slalom am Ende noch eingefädelt und ist jetzt auch zum dritten Mal wieder ausgeschieden. Am Ende gewinnt Michelle Gesin, die auch nach 2018 wieder ihren Olympiasieg wiederholt, vor Wendy Holdener und Federica Brignone. Und ich glaube, bitterer hätten die Spiele für Michaela Schifrin wirklich nicht enden können.
Und richtig geärgert und gleichzeitig gefreut aus deutscher Sicht, das hat mich heute dann doch ein bisschen vom Sofa gerissen. Skicross der Frauen. Und zwar gibt es eine deutsche Medaille. Daniela Mayer gewinnt Bronze nachträglich. Was da los war, besprechen wir aber nicht mehr jetzt, sondern morgen. Morgen geht es ein bisschen vertiefter um Skicross. Morgen früh auch noch die Rennen der Männer. Auch das sehr zu empfehlen. Auch deutsche Medaillenhoffnungen. Und jetzt heute, wo wir gerade bei Mika Schifrin waren, gucken wir doch nochmal auf Ski Alpin. Weil du konntest sprechen mit dem Sebi natürlich, unserem Haus- und Hof-FIS-Experten, FIS-App-Experten. Und Alex Schmid hat zwischen Slalom und Team-Event noch die Zeit gefunden, kurz mit uns, beziehungsweise mit dir zu quatschen. Und da hören wir jetzt rein.
Gestern haben wir es schon angekündigt und es ist sehr cool, dass es jetzt auch wirklich geklappt hat, dass wir jetzt heute mal doppelte Alpin-Power da haben. Hi Sebi.
Servus.
Und hey Alex.
Hi.
Nach dem spannenden Slalom gestern, über den wir, Sebi, ja bisher auch noch nicht reden konnten, gibt es ja, glaube ich, doch nochmal einiges zu besprechen. Alex, vielleicht angefangen mit dir. Ich glaube, du hast diesen Winter im Slalom schon viele überrascht. Hast gestern ja auch wieder zwei gute Läufe runtergefahren, bist am Ende 19. geworden. Wie happy bist du mit dem Slalom gestern?
Ja, also im Großen und Ganzen natürlich sehr, sehr zufrieden. Dadurch, dass es im Riesenslalom jetzt nicht so ganz aufgegangen ist, wollte ich natürlich dann im Slalom zeigen, was ich drauf habe. Und ich habe gewusst, dass ich momentan gerade im Slalom auch einen Speed habe und dass ich den aber irgendwie ins Ziel bringen muss und das irgendwie nur mit sicherem, stabilen Skifahren, dass ich das auch hinbringe. Und das wollte ich gestern auch zeigen, dass ich einfach mein Ding durchziehe. Und ja, dann ist es doch aufgegangen.
Überrascht sich eigentlich selber ein bisschen, dass du momentan, also wie gut es im Slalom momentan läuft. Ich meine, wir haben im Sommer ja schon mal drüber geredet. Du bist ja deutscher Meister im Slalom.
Ja, das ist auch schon lange her. Das sind jetzt schon 6 Jahre her. Ja, dadurch, dass ich die letzten Jahre einfach Slalom ziemlich vernachlässigt habe, war das jetzt auch nie so zu erwarten, dass es heuer dann doch, dass ich da einen Schritt vorwärts mache. Aber ja, ich weiß schon, im letzten Podcast habe ich gesagt, nur mit Riesenslalom wäre ich wahnsinnig, aber da habe ich eher gemeint, ja, dass ich Slalom halt auch im Training mit dazu fahre. Und ja, im Training war es jetzt auch nicht so schlecht, dass man dann gesagt hat, dass wenn der Platz frei wäre, dass sie den auf jeden Fall einnehmen, solange ich keinen wegnehme von den Jungen. Und ja, habe heuer zwei Einsätze dann gehabt und in Wengen auch mit der letzten Startnummer und ja, habe mich dann für die Top 30 qualifiziert. Das war natürlich für alle ein bisschen Überraschung und ja, für mich extrem. War echt cool.
History Maker übrigens, Alex. Das haben sie im Fernsehen schon immer wieder gesagt. Es gab noch nie ein Weltcuprennen, wo sich die letzte Nummer überhaupt für den zweiten Durchgang qualifiziert hat. Und du bist dann noch in die Top 15 gefahren. War richtig, richtig geil. Und man muss dazu sagen, du hast jetzt hier eine sehr bescheidene Antwort gegeben. Im Training fährst du uns im Slalom dann doch teilweise auch einfach mal um die Ohren, wenn es jetzt einfach nicht ganz so schwer ist. Und das, obwohl du ja tatsächlich nicht ganz so viel trainierst, weil der Fokus ja schon auf dem Riesenslalom liegt. Aber ich finde es richtig geil, dass du da weiter dran bleibst und ich finde zwei Disziplinen extrem wichtig zu machen. Wie du auch selber sagst, von einer wird man schnell überdrüssig, das merke ich dann auch. Deswegen versuche ich ja auch so oft wie möglich Riesenslalom zu fahren. Mir geht's dann oft wie dir, dass wenn ich da beim Riesenslalom-Training mitmache, das einfach viel zu schwer ist. Und man dann dementsprechend überfordert ist, aber du hast das immer gut gemeistert und jetzt hast dich da auch beim Slalom Olympia belohnt. Und ich fand's geil zuzuschauen. Es war auf jeden Fall wert, früh aufzustehen. Und cooles Event.
Ja, danke. Nee, wie du sagst, zwei Disziplinen aufbauen, tut mal, glaube ich, nicht schlecht. Oder einfach mal dazufahren, weil das hilft mir auch brutal im Riesenslalom dann ein bisschen weiter. Aber wenn Riesenslalom natürlich nur Hauptfokus sein wird und auch bleibt, ja, schadet auf jeden Fall nicht, das da mitzunehmen.
Gold geht gestern an Clément Noël, der auch sicherlich keine einfache Saison hatte. Er hätte viele Rennen gewinnen können, ist aber auch oftmals dann ausgeschieden. Gestern war er nach dem ersten Lauf noch auf Rang 6, ist dann aber im zweiten wirklich super gefahren. Auch Felix Neureuther hat gestern wieder gesagt, dass er momentan der beste Slalomläufer der Welt ist. Sevi, kannst du uns vielleicht mal sagen, was ihn irgendwie ein bisschen unterscheidet oder was er einfach besser macht?
Ja, der Noël, an dem orientiert sich eigentlich so die aktuelle Slalom-Technik, die wir alle so versuchen, so ein bisschen abzukupfern, abzuwandeln auf unseren eigenen Fahrstil, der vor 2-3 Jahren dann so in den Weltcup gekommen ist und nochmal gegenüber zum Hirscher und Christoffersen eigentlich so die bis dahin, sag ich mal, so das Leitbild waren, dann doch was Neues gebracht hat, extrem hoch steht, natürlich auch ein großgewachsener, schlankerer Kerl ist, nicht so das kraftvolle Fahren hat, einen extrem kurzen Schwung fahren kann mit relativ geringem Kantwinkel, sondern einfach nur mit einem sehr flinken Kniesprunggelenkhub, sage ich mal, um das verständlich zu machen für die Zuschauer. Da ist wenig Bewegung im Oberkörper und einfach eine kurze, schnelle Bewegung aus den Füßen raus, kann man so sagen. Und das hat er jetzt eigentlich so durch sein Talent mitbracht. Und das ist aktuell einfach das schnellste schnellste Slalom-Schwung. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Fand ich krass, dass er das dann gestern durchziehen konnte. Vor allem im zweiten Durchgang war es souverän. Einfach Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Seine Favoritenrolle endlich gerecht geworden. Und dann glaube ich auch, Alex, wie findest du es? Ein richtig, richtig geiles Podium. Für mich ganz kurz noch, Johannes Strolz, also die Olympiageschichte schlechthin. Also Alex ist auch gut mit uns befreundet, kann man sagen, wir haben die letzten Jahre auch viel mit ihm zusammen trainiert. Ja, unsere Trainingsgruppen Österreich, Deutschland, Europacup, Weltcup, hat dann doch mit denen viel zusammengearbeitet. Man kennt sich gut, er wohnt auch relativ nah bei uns, sage ich mal. Wir brauchen nicht weit rüber. Und wir haben so die letzten Jahre eigentlich mit ihm durchlebt und jetzt kommt er da ohne Kaderstatus in Österreich und ja, macht ein geiles Ding nach dem anderen und ich feiere es einfach nur ab und ich feiere ihn einfach dafür und ich beglückwünsche ihn einfach nur. Es war einfach cool, oder?
Ja, voll, weil der ist auch so ein unheimlich sympathischer Kerl ist und die letzten Jahre echt so kämpfen hat müssen. Wie du gesagt hast, er ist einfach nicht mehr im Team gewesen und er war jetzt auch nach Adelboden, dem Sieg, einfach nur nicht sicher, ob er überhaupt für Österreich mitfahren darf, mit auf Olympia mitgenommen werden darf. Und ja, allein die Kombination, dass er da schon Goldkult hatte, das war ja schon eine Riesensensation und eine brutale Geschichte.
So geil.
Ja. 50, also mit ja, sein Vater halt und jetzt er nur dazu und das hat jetzt echt Geschichte geschrieben und ja, dann konnte er natürlich im Slalom aber richtig befreit auffahren und der hat es ja heuer schon gezeigt, dass er brutal geil fahren kann. In den Trainings war er auch schon mal schneller, aber er hat es in den Rennen nie so hingebracht und jetzt ist eben der Knoten beim Platz und ja, wenn man Flow hat, dann läuft's einfach und mir freut es auch brutal für ihn. Ja.
Ich habe schon gesagt, man hätte ihn auch im Riesenslalom fahren lassen müssen, weil es ist ja eigentlich seine Disziplin, aus der er kommt.
Ja, genau.
Und wenn du gerade so gut drauf bist und so einen Flow hast, dann wäre das sicher auch einiges gegangen wahrscheinlich. Wobei, der Riesenslalom extrem schwierig war, oder Alex?
Ja, also.
Wetter, Sicht. Wir haben alle nicht verstanden, warum sie es nicht eventuell dann doch verschoben haben. Es war ein bisschen unverständlich. Erstens mal hätten sie es ja ganz locker zeitlich nach hinten verschieben können vom Programm und oder sogar auf den nächsten Tag. Aber sie wollten es dann einfach durchziehen. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Wie steil war es oben wirklich? Das würde mich interessieren zum Beispiel. Vom Start weg. Weil da finde ich, hat die Kamerasicht brutal getäuscht. Dass es dann ein bisschen flacher wird, das hat man dann gesehen. Und Einfahrt-Zielhang. Wie steil ist das?
Also der Hang, der war echt... Man hat ihn da ein bisschen abgestempelt, als wäre er sehr einfach. Aber für mich persönlich war er überhaupt nicht einfach, weil der hat alles drin gehabt. Der hat oben ja schon eine gute Steilheit gehabt. Jetzt zwar nicht so viel Tore, aber auf die kam es halt dann doch drauf an. Und im Mittelteil sind zwei kleine Wellen drin gewesen. Da wurde es zwar ein bisschen flacher, aber auch in den Zielhang rein, das war ja dann auch so eine 90-Grad-Hangneigung nach rechts. Und ja, je nachdem, wer halt dann auch den Lauf steckt, kann man das schon sehr herausfordernd machen. Und was jetzt auch schwierig war, war halt einfach der Untergrund. Der war teilweise so aggressiv, so bissig, im Steilhang speziell und im unteren Teil war es dann eher schon auf der eisigen Seite, wo jetzt keiner sich irgendwie darauf einstellen konnte. Weil bei den Damen, da war es eigentlich allgemein richtig lässige Pische, haben sie auch gemeint, sehr schnittig, echt coole Pische und ja, man sieht, was dann auch, was für Wettereinfluss auf die Piste haben könnte, weil es hat dann einiges geschneit und die Pische hat sich komplett umgewandelt. Und das war einfach dann die Herausforderung für alle. Und zudem, dass eben die Sicht nicht sehr gut war und von vornherein hat man eigentlich schon gesagt, dass es auf Montag verlegen könnte oder werden könnte. Aber die haben es gerade hart durchgezogen und ja, das war dann ein bisschen überraschend, aber ja, da muss dann halt in dem Fall jeder durch und ja, es war nicht gerade unbedingt der Genuss, sagen wir es mal so, da dann zum Starten. Es war halt dann, ja, das wird halt vorgeschrieben. Die FIS hat eben entschieden, dass es gestartet wird und dann müssen wir fahren.
Ja, aber sehen wir mal ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass es in einer der trockensten Regionen der Welt mal schneit? Also ich glaube, sicherlich niemand. Wir hatten ja auch drüber geredet. Aber Alex, wie sauer oder wie enttäuscht warst du nach deinem Ausscheider?
Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Auch wenn ich das Rennen sehr locker angegangen bin und überhaupt keine Erwartungen gehabt habe. Ich wollte einfach nur meinen Skifahren zeigen, einfach nur das, was ich dann auch im Training gezeigt habe, die Konstanz und ich bin so sicher auf dem Ski gestanden und habe mir jetzt auch nie Gedanken gemacht, was passieren könnte. Und letztendlich war es für mich dann ein bisschen unerklärlich, dass ich dann so ein bisschen Schuh ausrutsche und das passiert dann so schnell, dass man dann in den Ski fährt und das ist mir in letzter Zeit eigentlich nie passiert. Und das war dann ein bisschen fraglich und dann natürlich auch enttäuschend. Es kann immer passieren und das Gute war, dass ich bis dahin einen ziemlichen Speed gehabt habe und gar nicht so langsam unterwegs war, aber es bringt halt dann auch nichts, wenn man es nicht ins Ziel bringt. Und ja, mein Ziel war auf jeden Fall, dass ich mich gut verkaufe und meine Leistung bringe, aber das mit dem DNF kann man das jetzt nicht so leicht hinnehmen.
Ja, das ist natürlich verständlich, aber ich finde, dass du da gar nicht einen Schneid abkaufen lassen musst. Du hast Mordspeed, Alex. Einfach mega, mega Speed. Und wenn man so einen großen Grundspeed einfach hat, dann passieren halt auch einfach sind die kleinen Fehler dann auch vielleicht eventuell ein bisschen kritischer. Und in dem Fall der klassische Innenski, kann man so sagen. Aber das ist ja auch was, wenn es oben so extrem steil ist und da du einen hohen Kantwinkel fährst, dann ist es einfach ein Risiko, das passieren kann. Dann mit Nummer 9 hattest du, gell? Ja, und dann einfach genau. Schon ein paar Mini-Spuren drin, die du dann wahrscheinlich einfach durch die Sicht dann auch nicht gesehen hast, und dann ist einfach das Risiko immer da. Und wenn du Gas geben willst, dann kann man das nur mit Risiko. Und ich finde, du hast es richtig angelegt. Das war einfach das Tick-Pack, aber das kommt auch wieder zurück. Und dann haut's hin.
Ja, das ist für mich jetzt auch ein bisschen, also im Nachhinein denke ich natürlich auch ein bisschen mehr drüber nach, aber ich kann mir nichts vorwerfen, und das Glück kommt dann irgendwann mal auch wieder zurück.
Ganz genau.
Man hat's ja auch gesehen bei Bassino und bei Schifrin, die sind ja am dritten Tor schon in den Sieg gefahren und rausgeflogen. Also von dem her, kann jedem passieren, und den weltbesten Skifahrern, und ja, irgendwann mal wird es wieder aufgehen.
Vielleicht ja schon im Teamwettbewerb.
Vielleicht aber schon im Teamwettbewerb.
Kurze Frage, alles gut gegangen mit dem Startgeld, oder? Beim Teamwettbewerbstraining soweit mal, weil dann wissen wir ja, dass es ab und zu vielleicht Probleme gibt.
Nee, alles gut gegangen. Die Klappe ist jedes Mal aufgegangen. Ist auch fleißig in Benutzung. Jede Nation hat es schon ausprobieren dürfen. Also, es läuft.
Haben wir unsere eigene, oder habt ihr eure eigene dabei?
Ja, das ist von...
Das heißt, alle trainieren mit dem deutschen Startgate, mehr oder weniger.
Genau so ist es.
Ja, da sind wir die Gönner, da sind wir einfach zu nett.
Wir bereiten uns.
Am Tag.
Wir bereiten jeden davor.
Da können sich andere Nationen, zum Beispiel Österreich, mal ein Beispiel nehmen, dass wir so nett sind.
Ja.
Ich muss jetzt nochmal an die Bedingungen anschließen. Wir haben auch in den letzten anderthalb Wochen viel über die Bedingungen und den Schnee vor Ort gesprochen, von dem viele Sportler gesagt haben, so einen Schnee haben sie irgendwie noch nie gesehen, und der Schnee verzeiht auch absolut keine Fehler. Ein Schnee, bei dem vielleicht auch das Setup nochmal eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Wie ist es jetzt für dich, oder wie fühlt es sich für dich an diesem Ort Ski zu fahren?
Ja, also man kommt hierher, es ist einfach arschkalt. Es hat zwischen minus 20, minus 30 Grad ab und zu, und gerade am Hang weht auch immer wieder der Wind, und eigentlich hat es wenig Niederschlag. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr gering, und das ist natürlich alles Kunstschnee. Das heißt, also es ist alles noch kompakter, noch aggressiver als in Europa. Also so einen Schnee werden wir sehr selten vorfinden, und darum ist es schon erstmal eine kleine Umstellung gewesen. Und ja, man hat schon gesehen, es hat sich ein bisschen rauskristallisiert, welche Skifirmen auch sehr gut funktionieren auf dem Schnee und welche einfach nicht. Und das ist schon ein bisschen eine Lotterie, weil ja, entweder kriegt man es dann in den paar Tagen hin, in den Trainingstagen, aber das Problem war auch, dass jeder einzelne Hang wieder komplett unterschiedlich war, und der Rennhang war wieder gewassert, und zwei andere Hänge waren nicht mit Wasser präpariert, und darum konnte man sich auch nicht wirklich hundertprozentig auf den Rennhang dann drauf einstellen, und das ist halt das Schwierige gewesen. Und ja, da zählt halt viele jahrelange Erfahrung mit dazu, was halt einfach funktionieren könnte, und hoffen, dass es dann auch passt im Renntag.
Ganz kurz vielleicht dazu, hattet ihr einen Hang befahren?
Wir haben einen Hang befahren gehabt. Das Geile war, dass es am Tag davor sind sie mit der Walze reingefahren und wollten eigentlich den Abrieb rausschieben, was es beim Herrn Kombislalom angeblich gehabt hat. Und das war Vollkatastrophe. Also in so einem schlechten Zustand war der Hang eigentlich schon lange nicht mehr, und die haben dann fast die ganze Nacht das Ganze wieder rausschaufeln müssen, weil die Walze das platt präpariert hat, und dann war es eigentlich so kompakt, und dann ist man aber nicht mehr auf die harte Schicht wirklich draufgekommen.
Ah, interessant.
Und ja, dann haben sie Tag davor haben sie schon den Kurs gesetzt und da dann alles aufschaufeln müssen, und weiß nicht, wie oft sie da gerutscht sind. Also das war ein bisschen wild, und dann kam eben über Nacht dann noch der Neuschnee dazu. Also es war alles ein bisschen eine Katastrophe.
Ja, dann sehr, sehr schwierig.
Aber
ja, so ist es halt.
Aber im Rennen hat es aber dann wirklich passt. Da war dann die Pische top. Jetzt außerhalb vom Kurs war es jetzt nicht wirklich. Da konnte ich powdern gehen, und das war halt dann auch ein bisschen gefährlich dann auch noch, aber es ist ja alles gut gegangen.
Ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also man dürfte dann ein einziges Mal den Hang abfahren, beim Hang befahren. Das gibt's in einem normalen Skiweltcup auch. Das heißt, jeder Läufer hat einmal die Chance, einfach frei den Hang runterzufahren, ohne dass da ein Lauf steht, sich die Steilheit einzuprägen, die Wellen etc. Und dann hat man nur noch am Renntag die Besichtigung und dann fährt man schon den ersten Lauf. Das heißt, man ist einmal im, sage ich mal, moderaten Tempo runtergefahren, einmal runtergerutscht und dann wird es schon scharf. Das ist auch die Schwierigkeit bei den Großevents, dass das dann meistens auf Pisten ist, die man noch gar nie gesehen hat, noch gar nie drauf gefahren hat. Da ist der Vorteil im Weltcup, dass man eben immer wieder an die Orte hinkommt und so dann Erfahrung sammeln kann, wie der Hang aussieht, auch wenn er sich von Jahr zu Jahr ein bisschen unterscheidet. Das ist natürlich dann bei Olympia gerade in dem Fall nochmal eine größere Schwierigkeit, damit man da vielleicht ein bisschen eine Vorstellung bekommt.
Ich muss jetzt mal noch eine Frage zum Olympischen Dorf stellen. Ich habe nämlich gesehen, dass vom Olympischen Dorf eine Gondel direkt zum Berghof fährt, zu den Rennstrecken. Und dass der Zielbereich auch so verlängert worden ist, dass ihr mit den Ski direkt runterfahren könnt, oder?
Ja, genau. Also es ist alles komplett neu. Das ist schon Wahnsinn eigentlich, sehr beeindruckend. Letztendlich sind es 3 Gondelstationen. Zwei Gondelstationen, einmal die Speedstrecke, wo dann Speedziel direkt an die Gondelstation hingeht und einmal das Technikziel. Und das ist alles eine komplette lange Verbindung bis ins Olympische Dorf runter. Also wenn man vom Olympischen Dorf einsteigt, dann hat man knapp 40 Minuten bis zum Abfahrtstart komplett nach oben.
Crazy.
Also ist schon sehr, sehr wild und ja, gibt's bei uns in Europa jetzt bis jetzt noch nicht, glaube ich. Das steht in keiner Relation. Aber man kommt auch von ganz oben wieder ins Olympische Dorf mit den Ski. Da gibt's lauter Ziehwege. Ja, ist interessant.
Kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen? Oder hast du ein paar Fotos?
Ja, habe ich.
Schickst du Coco.
Aber dann lass uns doch vielleicht noch mal kurz auf den Teamwettbewerb am Samstag blicken. Ist ja jetzt doch so, dass die Spiele für den DSV bisher nicht so gut liefen. Bei den Speedern gab es keine Medaille, die sind ja jetzt eh schon wieder zu Hause. Bei euch Technikern gab es keine Medaille. Auch Lena Dürr und Kira Weidle sind mit 2 vierten Plätzen ganz knapp an der Medaille vorbeigekommen. Wie ist aktuell die Stimmung bei euch in der Mannschaft?
Heute haben wir im Skicross eine Bronze übrigens. Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Die haben wir gekriegt noch, falls das keiner mitbekommen hat.
Crazy. Haben wir mitgekriegt.
Ja.
Das tut sehr, sehr gut. Ja, wie die Stimmung ist. Also der Meyer Wolfi, der hält ja immer zu den Athleten und der ist unser Sportdirektor und eigentlich übt er schon ein bisschen Druck aus, aber er ist eigentlich auch derjenige, der jetzt momentan uns alle ein bisschen auffängt und letztendlich fahren wir ja nicht nur für den Verband, wir starten für den Verband, aber wir fahren ja für uns und also ist für einen persönlicher Elendsbitter, wenn man dann auch Vierter wird und wir haben alle mit Lena, Kira einfach so richtig mitgelitten, weil das sehr, sehr bitter ist und klar, für den DSV ist es gerade ein bisschen schwierig, eine schwierige Phase und deswegen, ja, es sind alle Augen natürlich auf den Team-Event und es ist unsere letzte Hoffnung, aber man kann nichts erzwingen. Das ist immer nur ja, Skifahren, was bleibt. Und ja, jetzt fokussieren wir uns alle auf den Team-Event und was passiert ist, ist schon passiert und können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Darum müssen wir voll fokussieren und auf uns schauen, auf unsere Aufgaben, was wir können, was wir tun müssen, um überhaupt was zu erreichen.
Gibt's einen extra Hang auch für, Entschuldigung, Coco, gibt's einen extra Hang für ein Team-Event? Oder ist es auf dem Teilbereich vom Riesenslalom?
Nee, es gibt einen extra Hang, haben sie extra gebaut da. Das ist das gleiche Ziel wie das Technikziel. Das geht komplett von 90 Grad senkrecht eigentlich runter und schaut sehr, sehr gut aus. Schaut sehr eben aus und ja, alles gerade, so dass es vielleicht diesmal faire Strecken sein könnten.
Sprung ist aber keiner drin. Sprung.
Wollten sie eigentlich, aber habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Nee, ich glaube, das ist bloß eine Welle, aber nichts Spektakuläres.
Ja, dann hoffen wir, dass es so fair wird wie in Lech. Da haben sie auch extra die Strecke gebaut und dass es nicht so ein Fauxpas wird wie an der Weltmeisterschaft. Dass wir wirklich 2 annähernd gleiche Läufe haben, damit das ganze System funktioniert.
Ja, das wäre wichtig.
Geht ihr dann am Sonntag eigentlich noch zur Schlussfeier?
Ja, am Sonntag ist unser Heimflug. Also leider nicht mehr. Das dreht man schon immer so hin, dass wir da nicht dabei sind.
Willst du gar nicht hin, oder was?
Nee. Also das war genauso wie bei der Eröffnungsfeier. Man legt extra den Hinflug so hin, dass man nicht bei der Eröffnungsfeier dabei ist. Und ja, das versteht man nicht. Da heißt dann bloß vom Trainer, wir sind hier zum Rennen fahren und nicht, um die Spiele zu genießen oder irgendwie sowas.
Ja, schade. Da muss man einfach mal wieder sagen, schade, das war ja im Endeffekt bei uns, bei den Juniorenweltmeisterschaften und Sachen auch schon nicht anders.
Ja, leider.
Dass dann das oft eine Trainerentscheidung ist, beziehungsweise wahrscheinlich auch eine Entscheidung von der Chefetage vom Deutschen Skiverband. Klar, es ist schade. Ich meine, aber dass das sowieso so spezielle Spiele sind. Und du noch jung bist, hoffentlich bei der nächsten WM, bei der nächsten Olympiade. Ich bin vollkommen durch. Ich bin so im Schlafmangel. Ich bin fix und fertig, Leute. Ich bin heilfroh, wenn das alles vorbei ist. Dann kann ich endlich wieder normalen Schlafrhythmus haben. Bei mir geht gar nichts mehr. Entschuldigung. Ich meine natürlich Olympischen Spiele, bei den nächsten Olympischen Spielen. das Ganze dann mitnehmen. Boah.
Ich glaube, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast. Wir drücken dir echt die Daumen für den Teamwettbewerb am Samstag.
Ja, vielen Dank.
Ja, haut's rein. Sagt mir ganz liebe Grüße an Linus und an Julian und natürlich auch an die Trainer. Wird Zeit, dass wir uns alle wiedersehen. Und lass es spicken, sage ich da bloß immer. Lass es spicken.
Lass Jucker.
Jawohl.
Ja, vielen Dank.
Alles klar. Ciao.
Dann macht es gut. Ciao.